Liebe Freunde, was ist relativ? Drei Haare auf dem Kopf ist relativ wenig, aber drei Haare in der Suppe ist relativ viel. Ein paar hundert Jugendliche in so einer Großstadt wie Chemnitz, das ist relativ wenig. Aber ein paar hundert Jugendliche in so einer großen, gottlosen Stadt wie Chemnitz in der Kirche, das finde ich relativ viel. Ich freue mich, so viele zu sehen. Herzlich willkommen zu unserem Jugendgottesdienst. Ich bedanke mich für die Kollekte vom letzten Mal. Ihr habt also unwahrscheinlich in die Taschen gegriffen. Wir haben für Rumänien gesammelt unter Klaus Rudolf, der wird dann gleich selber noch was dazu sagen. Jedenfalls, das Sümmchen war 5.199 Mark und 50 Pfennig. Das war wieder mal eine richtige Kollekte, Leute. Wir sammeln heute für etwas, wofür ihr erfahrungsgemäß immer am allerwenigsten gebt. Aber es muss jetzt nach 3 Jahren wieder mal sein, dass wir für unseren eigenen Gottesdienst hier sammeln. Der kostet nämlich auch Geld. Schon alleine, dass wir hier in diesem Kirchengebäude sein können, kostet uns im Jahr über 1.000 Mark. Alle anderen Gottesdienste in Deutschland, die werden prinzipiell von der Kirche finanziert, egal wie viele Menschen da hinkommen und wie teuer der Gottesdienst ist. Nach meiner Kenntnis sind wir der einzige Gottesdienst in ganz Deutschland, den die Teilnehmer finanzieren müssen. Aber so ist es eben. Wir machen dieses Spielchen seit über 20 Jahren mit. Und wir haben noch so viel Geld hier gesammelt, dass wir über 500.000 noch an andere Leute verschenkt haben. Also ich zweifle nicht daran, dass ihr mich jetzt nicht hängen lasst. Wir haben nämlich Schulden. Aber ich rechne also damit, dass ihr zu diesem Gottesdienst steht. Und wer von euch möchte, dass der Gottesdienst weitergeht, der geht bitte am Ausgang an den Beutel nicht vorbei, sondern da haut er was Richtiges rein. Da könnt ihr mal zeigen, was euch dieser Gottesdienst wert ist. So, nächster Jugendgottesdienst ist am 8. Mai hier mit dem Lutz Schäufler. Ich habe jetzt noch die Bitte an euch, das ist immer das Peinliche, aber ich muss es im letzten Gottesdienst immer sagen, wir brauchen jemanden, der uns mithilft, hier sauber zu machen. Also ein paar Menschen, die es verstehen, mit einem Besen umzugehen. Die brauchen wir. Könnte sich jetzt schon vielleicht mal jemand melden, wer bereit wäre, nachher die Kirche mitzusäubern? Das würde uns etwas erleichtern. Das ist schwierig. Niemand meldet sich und wir müssen immer die Kirche nachts noch sauber machen und wissen nicht, wie wir das... Einer meldet sich! Klasse! Wunderbar! Und ich hoffe und ich bitte euch, dass der nicht alleine kehren muss, sondern dass sich noch ein paar mitmelden. So, Leute, jetzt will der Klaus Rudolf noch was zu euch sagen. Klaus Rudolf ist vom CVJM Sachsen. Ihr kennt ihn schon vom letzten Mal, als er hier gewesen ist. Und der hat jetzt noch was auf dem Herzen.
Herzlichen Dank, dass ihr mir zuhört. In der Regel nehme ich euer Geld mit, heute Abend nicht. Das nächste Mal wieder. Ich möchte und erhoffe und erbitte das von Gott, dass er dich heute Abend kriegt. So nach dem Motto, wir kriegen dich auch noch. Und zwar hat das einen ganz wunderbaren Grund, dass Gott heute Abend in dein Herz und in dein Leben eingreift. Es wird spannend werden. Warum? Es gibt in dieser Stadt junge Leute, die wissen nicht, wo sie hingehen können. Das hat einen ganz sachlichen Grund. Sie sind aus Russland hierher gezogen, sind Deutsche, wohnen im Fritz-Heckert-Gebiet und sind beschissen dran. Und nun hat der CVJM Chemnitz eine liebenswerte Idee gehabt. Wir machen unsere Herzen, unsere Taschen und unsere Häuser auf und laden diese jungen Leute ein. Dann haben die gedacht, es kommen 3, es kommen 50. Und deutsche Jugendliche dazu. Nun kannst du dir vorstellen, wenn 50 Jugendliche jede Woche da sind und unendlich viel erwarten an Liebe, an Zuwendung, an Spielmöglichkeiten, dass 2 Mitarbeiter bald auf dem Zahnfleisch kriechen. Und nun ist es meine Erwartung an Gott und meine Erwartung an euch und die Erwartung des CVJM Chemnitz, dass es jemand unter euch gibt. Ich will nicht wagen zu sagen, 5 gibt. Oder wie viel. Die sagen, wir haben absolut keine Zeit. Wir sind auch total unbegabt. Aber da machen wir mit. Wir setzen uns diesen Jugendlichen aus und bieten ihnen einen Platz inmitten der schönsten Stadt Deutschlands in Chemnitz als gastfreundliche Christen. Ich erwarte das von Gott. Das kann doch nicht sein, dass 2 Leute, 50 Leute jede Woche betreuen. Und hier sitzen Christen und Menschen, die von Gott angeredet sind. Glaubt ihr das mit mir mit? Ich bitte euch herzlich, wenn jemand sagt, ich habe keine Zeit, dann ist er der Bestgeeignetste dafür. Und zwar die Heike Zirnstein vom CVM Chemnitz. Wo sitzt diese hervorragende Frau dort hinten? Steht sie jetzt? Guckt sie euch mal an. Ja. Ihr geht bitte nicht an der Heike vorbei und auch nicht am Willen Gottes. Die wird nach dem Gottesdienst rechts dort hinter den T-Shirts stehen mit einer großen Liste und alle Namen sammeln von denen, die bereit sind mitzuarbeiten. Okay? Gott segne euch dazu.
Gut, Klaus. Ich. Da sieht man immer, was Glaubensstärke ist. Also ich bin schon froh, wenn ich einen finde oder drei, die mit dem Besen eine halbe Stunde umgehen, und der will gleich ein paar Mitarbeiter für die ganze Zeit. Naja, das Glaubensmaß ist unterschiedlich ausgeteilt. Aber ich halte mit dir zusammen, Klaus, das ist doch klar. Leute, wir haben eine Menge Fragen im Kasten gehabt, der da hinten steht, und die beantworte ich jetzt. Erstens, was ist Ihre Meinung zum Beschluss der Stadt Dresden, die Frauenkirche wieder aufzubauen? Da bin ich natürlich dagegen. Diese Kirche ist mit Lüge und Betrug und mit geklautem Geld früher mal gebaut worden. Das Geld war gesammelt worden für die Salzburger, die waren wegen ihres evangelischen Glaubens aus Salzburg rausgeflogen und sind ausgewandert und die zogen damals durch Sachsen. Und in ganz Sachsen ist eine riesenhafte Kollekte gesammelt worden. Noch das letzte erzgebirgische Dorf hat sein Geld gegeben. Aber das Geld ist den Salzburgern nicht gegeben worden, sondern das ist in Dresden bei der Kirchenleitung liegen geblieben, bis die aus dem Land gezogen waren. Und der sächsische König hat das mitgekriegt und hat einen Befehl erteilt, dass dieses Geld, was für die Salzburger gesammelt ist, für den Bau der Kuppel von der Dresdner Frauenkirche verwendet wird. Und die Dresdner Kirchenleitung war so feige und staatshörig und gottlos, dass sie dem Befehl des Königs gehorcht hat und ihm das Geld für den Bau der Kirche gegeben hat. Und ich fürchte, dass der Betrug jetzt noch schlimmer wird, als er damals gewesen ist. Das hat ja mit der Lüge schon angefangen. Erst war von 160 Millionen die Rede, jetzt sind wir schon bei 250 Millionen. Und wie das ausgeht, ahne ich. Am Schluss sind es dann 360 Millionen und am Schluss müssen es wieder die Christen bezahlen, statt das Geld den Hungern dieser Welt zu geben. Leute, in unserem ganzen Land verfallen die Kirchen. Unsere Bischöfe betteln in Bonn um Geld, damit sie den Verfall unserer Kirchen aufhalten. Und die Dresdner, die bauen sich dort so eine Brandsbude. Also ich gebe nicht einen Pfennig dafür. So, warum ist der Ursprung aller drei Religionen, Judentum, Christentum, Islam, in Jerusalem? Jerusalem ist nicht der Ursprung aller drei Religionen, aber es ist ein Zentralpunkt dieser drei Weltreligionen. Die jüdische Überlieferung, die sieht in dem Tempelplatz den Ort, wo der Abraham den Isaak geopfert hat. Die Moslems haben die Legende, dass von dort die Himmelfahrt Mohammeds stattgefunden hat. Und wir Christen, wir denken daran, dass Jesus in Jerusalem gekreuzigt wurde, begraben wurde, auferstanden ist und dass er, wenn er wiederkommt, in Jerusalem wiederkommen wird. Der letzte Kampf der Weltgeschichte, der wird sich um diese heilige Stadt einmal drehen. Wie gehe ich mit einem Klassenkameraden um, der Christen als verblendet abstempelt, das Christentum für ein geschickt ausgedachtes Dogmensystem hält, Gott lästert, mit Begeisterung Nietzsche liest und trotzdem konfirmiert ist und so weiter und so fort? Da kann ich nur sagen, bitte Gott, dass er den anderen bekehrt, dass er dich durch dein Zeugnis dazu benutzt und dass er dich vor den Ideen dieses Menschen schützt. Eine ganze Menge zum Thema Abtreibung waren das letzte Mal Zettel drin, die waren alle so auf den Tenor abgestimmt. Es kommt fast in jedem Theogottesdienst immer knallhart dieses Thema. Leute, Mord ist das knallharteste, was es gibt. Und der Massenmord an Millionen unschuldigen Kindern gehört zu den schlimmsten Sünden unserer Zeit. Denn ich werde mich nie dazu bringen lassen, dass ich zu diesem Thema einfach schweige. Aber ich verspreche euch, in den nächsten drei Gottesdiensten werde ich das Thema auslassen. Ihr habt jetzt mal Pause. Freuen Sie sich immer auf den Gottesdienst, jeden zweiten Sonntag. Na klar, freue ich mich auf euch. Immer. In Matthäus steht, dass die Sünde gegen den Heiligen Geist nicht vergeben wird. Was ist die Sünde gegen den Heiligen Geist? Wenn jemand sich gegen den Geist Gottes wehrt und sich weigert, an Gott zu glauben, da begeht er die Sünde gegen den Heiligen Geist. Sünde gegen den Heiligen Geist ist also der Unglaube. Und nur der Ungläubige, der die Vergebung Gottes bewusst ablehnt, begeht diese Sünde. Denn wer die Vergebung ablehnt, der kommt ja nicht in Gottes Reich. Und den Mensch, der sich Sorgen macht, dass er diese Sünde begangen haben könnte, der kann sie gerade nicht begangen haben. Denn nur ein Glaubender macht sich ja Sorgen über sein Seelenheil. Ein Christ kann also, solange er Christ ist, diese Sünde nicht begangen haben. Ich sage das nochmal, die Sünde gegen den Heiligen Geist ist der Unglaube. Nur die Ungläubigen sind verloren. Wer an Jesus glaubt, der ist gerettet. Wo ist die Grenze zwischen Gott, Jesus und dem Heiligen Geist? Die Grenze gibt's nicht. Jesus hat gesagt, wer mich sieht, sieht den Vater. Und ich und der Vater, wir sind eins. Was hältst du vom Missionswerk Siegfried Müller in Karlsruhe? Kann ich nicht beurteilen, weil ich Siegfried Müller in Karlsruhe nicht kenne. Die nächste Frage steht auf einem Zettel von dieser Größe. Das ist also ein Mensch, der das geschrieben hat, der oft in der Schule Spickzettel schreibt, habe ich den Eindruck. Und so lautet auch die Frage, die hier drauf steht. Hier steht nämlich, ist Spicken, Abgucken Sünde? Die Antwort lautet, ja, aber eine genauso kleine wie dein Zettel. Nächste Frage, wie kann man die falschen Propheten erkennen und entlarven, wenn man von Gott die Gabe der Unterscheidung der Geister bekommen hat? Und die Gabe der Unterscheidung der Geister besteht zum allergrößten Teil aus nichts anderem als aus Bibelkenntnis. Wie gnädig ist Gott, wenn er sagt, ich bin ein eifriger Gott, ihr sollt mich fürchten? Darauf antworte ich mit dem Psalm 103, da steht, wie ein Vater seinen Kindern gnädig ist, so ist Gott denen gnädig, die ihn fürchten. Was macht Gott die ganze Zeit da oben im Himmel? Auf dich warten. Welche Bedeutung haben die Zahlenangaben und die Bauanleitung des neuen Jerusalems in Ezekiel 40 bis 48? Also Leute, erstens hatte ich in Mathe schon immer eine 5 und 8 Bibelkapitel, die lege ich euch jetzt hier nicht aus. Das müsst ihr euren Pfarrer in der Bibelstunde mal fragen. Warum gibt es untadelige Menschen? Wer sind die? Die 144.000 aus der Offenbarung. Das sind die, die die Vergebung Gottes angenommen haben, die keinen Götzendienst mitgemacht haben und die am Bekenntnis zu Jesus festgehalten haben. Ich wünsche dir, dass du so ein Mensch bist. Werden die Tiere gerichtet und kommen die in den Himmel? Weiß ich nicht, die Bibel sagt da nichts drüber. Die Bibel sagt nur, dass wir Menschen gerichtet werden, dass Menschen in den Himmel kommen, und zwar dann, wenn sie an Jesus glauben. Ein Kamel kann eher durch ein Nadelöhr gehen, als dass ein Reicher in den Himmel kommt. Ist das so gemeint, dass Geld den christlichen Charakter verdirbt oder dass ein Reicher keine Chance auf das Himmelreich hat? Doch Leute, auch ein Reicher kann in das Reich Gottes kommen. Die Reichen haben es nur schwerer als die anderen, weil der Reichtum die Eigenschaft hat, das Herz zu verfetten und die Menschen daran zu ketten. Ihr seht doch, wie es jetzt in unserem Land zugeht. Je reicher die Menschen werden, umso besser es ihnen geht, umso weniger denken sie an Gott. Ihr seht es ja auch an den Zahlen unserer Kollekten. Als wir weniger Geld alle hatten, waren die Kollekten fast doppelt so hoch. Seit wir viel Geld haben, sind sie niedriger. Nächste Frage, welches war in den bisherigen Jugendgottesdiensten die höchste Kollekte und wann war das? Ja Leute, das war im April, nicht Weihnachten, das war im April 1986. Da haben wir hier gesammelt 11.138 Mark. Ja, vor ein paar Jahren, ne? Ich meine, das ist ein gutes Maß, war im April, ihr könnt euch das mal nachher zum Beispiel nehmen. Ihr müsst ja jetzt, nachdem wir Winterpause hatten und 3 Gottesdienste nicht waren, habt ihr einen Haufen Kapital angesammelt. Da muss ja noch eine Menge übrig sein, also denkt daran. Ich hasse Ausländer über alles, ich bin Christ und weiß, dass ich das als Christ nicht so denken darf. Trotzdem werde ich mit diesem Hass nicht fertig. Was kann ich dagegen tun? Stelle deine Gefühle und deine Gedanken unter die Herrschaft von Jesus. Du musst auch diese Bereiche deines Lebens bewusst unter den Gehorsam von Christus stellen. Sonst kommst du wahrscheinlich nie davon los. Muss man den Zehnten auch geben, wenn er nicht von Herzen kommt? Betone das nochmal, der Zehnte ist prinzipiell freiwillig. Aber wenn du einmal beschlossen hast, den Zehnten zu geben, dann rate ich dir, dann bleibe auch dabei. Und gib unabhängig vom Zustand deines Herzens und vom Zustand deines Portemonnaies. Und gerade wenn du wenig hast, dann gib trotzdem den Zehnten und gib damit mal Gott Gelegenheit, dich zu segnen. Gott will dich ja nicht ausbeuten, sondern er will dir zeigen, dass er ein mächtiger und gütiger Gott ist und dass er dich nicht hängen lässt, gerade in den Zeiten, wo du selber wenig hast. Also gib Gott Gelegenheit, dass er dich segnen kann. Liebe Freunde, ich habe ja nichts gegen die Diskussion. Aber ob ich nun mit euch diskutiere oder ob ich zu euch rede, ich habe in jedem Fall nur ein einziges Ziel. Ich möchte, dass ihr euch für Jesus entscheidet. Und nun habe ich festgestellt, dass manche Menschen gerade die Diskussion dazu benutzen, um sich vor dieser Entscheidung zu drücken. Die diskutieren wie die Kaputten über die verrücktesten Fragen, ob es außerirdische Intelligenzen auf Mars gibt und wenn ja, was das für unseren Glauben bedeutet und so. Aber wie sie zu Gott, dem Herrn des Universums stehen, das sagen sie nicht. Und dann gibt es welche, die verstecken sich direkt hinter ihren Fragen. Da kam ein Mädchen zu einer unserer Mitarbeiterinnen und hat ja alle möglichen Fragen gestellt. Zum Beispiel wollte sie wissen, was das Wort Amen bedeutet. Nun ist das ja manchmal tatsächlich wichtig, dass man die Bedeutung solcher Wörter kennt. Da war zum Beispiel mal ein Mann, der kaufte ein Pferd. Und zwar kaufte der das von einem Pfarrer. Also war es ein frommes Pferd. Und das hörte nicht wie gewöhnliche Gäule auf Hott und Hü und Brr und sowas, sondern der Pfarrer sagt, passen Sie mal auf, wenn Sie losreiten, da müssen Sie sagen, Gott sei Dank. Und wenn Sie anhalten wollen, dann müssen Sie sagen, Amen. So ist das Pferd das gewöhnt. Na, ist gebongt, sagt der Käufer. Steigt auf das Pferd, sagt Gott sei Dank und jetzt trabt das los und er gibt ihm die Sporen, das galoppiert. Das Pferd, das fliegt dahin. Es ist also ein Genuss, auf diesem Tier zu sitzen. Und dann geht's in so einen Hohlweg rein, auf die Felsklippe zu und jetzt kriegt der Reiter das mit der Angst zu tun und möchte das Pferd anhalten und macht immer Halt und Brrr. Er hat das Wort vergessen, was er sagen sollte. Da war eben lange nicht mehr in der Kirche gewesen und zerrt immer an den Zügel und Brrr und so. Und im allerletzten Moment, kurz bevor es in den Felsabgrund geht, fällt es ihm ein, brüllt er, Amen! Und da bleibt das Pferd stehen. Und dann guckt er in den Abgrund und wischt sich den Schweiß von der Stirn, holt das Taschentuch und sagt, Gott sei Dank. Also ihr seht, es ist manchmal wichtig, die Bedeutung solcher Wörter zu kennen, aber für das junge Mädchen, das da zu unserer Mitarbeiterin kam, und nach der Bedeutung von Amen fragte, war das bestimmt keine lebenswichtige Frage. Die Mitarbeiterin hat sie erklärt. Amen ist eine Bestätigung. Das heißt, ja, gewiss, so ist es. Oder wie wir Sachsen sagen, nu nu. Das Mädchen bedankt sich und geht. Und damit ist das Gespräch beendet. Und als die geht, da sagt die Mitarbeiterin ihr noch hinterher, ich wünsche dir, dass du immer ein gutes Verhältnis zu Gott hast. Und da dreht die sich um und fängt an zu heulen. Und da geht das Gespräch überhaupt erst mal los. Und jetzt ging es nicht mehr um die Wissensfrage, was Amen bedeutet, sondern jetzt ging es um die Gewissensfrage, nämlich was Gott bedeutet für das Mädchen. Die Mitarbeiterin hatte genau erkannt, das Problem dieses jungen Mädchens war nicht rauszukriegen, was Amen heißt, sondern wie sie Frieden mit Gott kriegen kann. Das war ihr Problem. Genauso ein Typ wie dieses junge Mädchen, so einer kam mal zu Jesus. Bloß mit dem Unterschied, es war kein junges Mädchen, es war ein alter Mann, ein Gelehrter, ein alter Professor, der hieß Nikodemus. Der war reich, der war Spitzenfunktionär des jüdischen Staatsapparates, der war ein gelehrter Professor, höher als er konnte man gar nicht steigen. Mehr als er konnte man im Leben gar nicht erreichen. Der hatte eine traumhafte Karriere hinter sich. Und trotzdem war dieser Mann unzufrieden. So wie Millionen Menschen jetzt durch unsere Welt laufen, auch durch die Welt, in der wir hier leben, die alles haben und unzufrieden sind. Weil ihnen das Entscheidende vom Leben fehlt, nämlich der Friede mit Gott. Ich erinnere mich genau, da hat mal in unserer Gemeinde einer einen Abend gestaltet zu dem Thema Jesus oder Karriere, was ist wichtiger? Nur in der frommen jungen Gemeinde hat er natürlich gesagt, Jesus ist wichtiger als die Karriere. In Wirklichkeit hat er sich dann eine ganze Zeit lang überhaupt nicht um Jesus gekümmert und nur um seine Karriere. Und er hat doch alles erreicht, was man damals erreichen konnte. Der hat einen Studienplatz gekriegt, eine Frau, eine Wohnung hat er auch gehabt. Der hatte alles erreicht. Aber als ich ihn mal auf der Straße getroffen habe, habe ich gemerkt, obwohl er alles hatte, was er wollte, war er unzufrieden. Er hatte keinen inneren Frieden. Der hat nur gemeckert und genölt und seine Unzufriedenheit gezeigt. Mit allem hatte der Schwein, bloß nicht mit dem Glück. Denn zum Glücklichsein, da gehört offenbar ein bisschen mehr als die Karriere, eine Wohnung, eine Frau, Studienplatz oder sowas. Man hatte bloß keine Zeit, immer darüber nachzudenken. Am Tage muss man arbeiten, am Abend muss man fernsehen, aber in der Nacht, wenn alle Apparate und Lichter abgeschaltet sind, da kommen einem ja so allerhand Gedanken. Und die Gedanken, die kannst du ja nicht einfach ausknipsen, wie deine Nachtischlampe. Eines Nachts sitzt der Professor Nikodemus in seiner Gelehrtenstube, hat den Kopf in die Hände gestützt und denkt nach. Und er kaut an der Frage, was kommt eigentlich bei meinem Leben raus? Sicher, sagt er sich, ich habe es zu was gebracht, meine Karriere, das soll mir erstmal ein anderer nachmachen. Aber was ist denn der Sinn vom Ganzen? Professor Nikodemus merkt, dass ihm etwas fehlt. Er weiß nicht, was ihm fehlt, er weiß nur, dass ihm etwas fehlt. Da pustet er kurz entschlossen seine Kerze aus, zieht sich in dunklen Mantel über und schleicht im Schatten der Häuser durch das nächtliche Jerusalem. Johannes Evangelium Kapitel 3. Es war aber ein Mensch unter den Pharisäern, der hieß Nikodemus, ein Oberster unter den Juden. Der kam zu Jesus bei der Nacht. Nikodemus geht zu Jesus, weil er fühlt, der hat was mit dem zu tun, was mir fehlt. Und der erwartet, dass er das von Jesus kriegt. Der kommt also mit einer bestimmten Erwartung. So wie du heute Abend mit einer bestimmten Erwartung hierher in die Lutherkirche gekommen bist. Du erwartest, dass du heute Abend loskommst von deiner Angst, von deiner Sucht, dass du drüber wegkommst über deine Traurigkeit, dass du rauskommst aus deiner schlechten Laune, was weiß ich. Du erwartest eine Sinngebung für dein Leben und du hoffst, dass du das hier von Jesus kriegst. Das erwartest du, wenn du hierher kommst. Das gibt's ja natürlich nicht zu. Im Gegenteil, du protestierst jetzt innerlich und sagst, verirren sich, Herr Pfarrer, ich komme nicht wegen Ihrem Jesus hierher. Das Einzige, was ich erwarte, ist, dass ich vielleicht ein neues Lied höre oder ein neuer Witz gemacht wird oder was. Ich bin einfach aus Langeweile hier. Na gut, mein lieber Nico. Wenn ich Nico sage, meine ich dich. Wenn ich Nikodemus sage, meine ich den Professor. Also Nico, wir wollen uns jetzt mal darüber nicht streiten. Wir wollen mal lieber gucken, was unser Professor macht. Der macht nämlich genau dasselbe wie du. Der gibt mit keiner Silbe zu, dass er ein Problem hat. Kein Wort davon, dass er sich am Leerlauf seines Lebens wundscheuert. Dass er sich danach sehnt, ein anderer Mensch zu werden. Nur ja, nicht zugeben, dass er Hilfe braucht. Ein Helfer, ein Heiland, ein Erlöser. Nur ja, nicht den Eindruck erwecken, er hätte ein seelsorgerliches Gespräch nötig. Überhaupt nicht. Professor Nikodemus ist gekommen, um ein bisschen zu plaudern. Er will ein bisschen diskutieren. Will sich einfach mal mit diesem Jesus unterhalten. Interessiert ihn einfach, der Mann. So eine kleine Fachdebatte unter Fachtheologen. Solche Nikodemus marschieren ja auch oft hier in dieser Kirche rum. Die sich durch nichts betroffen fühlen und immer bloß ein bisschen reden wollen. Statt dass der die Frage nennt, wegen der er nachts nicht mehr schlafen kann, nämlich die Frage nach dem persönlichen Seelenheil, statt zu fragen, was er nicht weiß, da redet er von dem, was er weiß. Meister, sagt er zu Jesus, wir wissen, dass du ein Lehrer bist, der von Gott gekommen ist. Denn niemand kann die Zeichen tun, die du tust, außer wenn Gott mit ihm ist. Ihr seht aus dieser Anrede, der Mann hat von Jesus offensichtlich eine hohe Meinung. Aber Jesus sucht ja nicht Leute, die von ihm eine hohe Meinung haben, sondern Jesus sucht Leute, die ihn lieb haben. Jesus will keine Bewunderer, der will Nachfolger. Und deshalb geht er auf diesen Schwall von höflichen Redensarten mit keiner Silbe ein. Sondern er beantwortet die Frage, die den Nikodemus in Wirklichkeit interessiert. Also die Frage, Jesus, wie kriege ich in mein Leben einen Sinn? Wie werde ich ein neuer Mensch? Jesus antwortete, ich versichere dir, nur wer von Neuem geboren ist, kann Gottes Reich sehen. Mit anderen Worten, Jesus stellt dem Professor Nikodemus die Frage, vor der sich so viele Christen und Profis und christliche Professoren fürchten, nämlich die Frage, bist du wiedergeboren, bist du bekehrt? Da gibt es ja unter den Christen, vor allem unter den Professoren, viele. Die fangen jeden Satz genauso an wie der Professor Nikodemus. Die sagen immer, wir wissen. Und die stochen in der Bibel rum und sagen, wir wissen. Der und der Satz ist echt und der Satz ist unecht und das hat Jesus gar nicht gesagt und so. Wir wissen. Da gibt es den Professor Lüdemann, der hat jetzt gerade ein Buch geschrieben und da breitet er sein Wissen aus. Er behauptet nämlich, dass Jesus nicht aus dem Grab auferstanden ist, wie es die Bibel sagt. Die Bibel sagt, dass das Grab leer war. Sondern der sagt, nee, das stimmt nicht, was da in der Bibel steht, sondern Jesus ist im Grab verfault und vergammelt wie jeder andere und deswegen gibt es gar keine Auferstehung und alles so. Wir wissen. Vom gleichen Schlage wie dieser Professor Lüdemann ist die Frau Professorin Linnemann. Die hat früher mal genau solches Zeug erzählt wie der. Und dann hat die eines Tages an der Universität Marburg am schwarzen Brett vor den Studenten einen Zettel angeheftet, einen Aushang gemacht. Und da stand Folgendes drauf. Da hat sie geschrieben, ich habe Jesus Christus als meinen lebendigen Herrn erfahren, der für meine Sünde am Kreuz gestorben ist und der auferweckt ist und dem alle Gewalt gegeben ist im Himmel und auf Erden. Und ich erfahre durch den Heiligen Geist und die Zeugnisse der Brüder und Schwestern die ganze Bibel als Gottes lebendiges Wort, das heute geschieht. Ich habe erkannt, dass ich in meinem Leben ein blinder Blindenleiter gewesen bin. Und ich erkläre alles, was ich bisher gelehrt und geschrieben habe, als einen Dreck. Ich kann nicht länger versuchen, das Wort der Schrift mit meinem Denken zu kontrollieren, sondern nur noch darum bitten, dass Gottes Wort durch den Heiligen Geist mein Denken verwandelt. Diese Frau, Professor Linnemann, ist der lebendige Beweis dafür, dass selbst ein Professor der Theologie sich noch bekehren kann. Und die hat die Erfahrung gemacht, in Gottes Reich kommt man nicht durch Denken und Wissen, sondern durch Wiedergeburt. Wiedergeburt heißt Bekehrung. Der Ausdruck Wiedergeburt macht ja nur deutlich, hier geht es um was, was man nicht selber machen kann. Man kann sich ja nicht selber gebären, sondern man wird geboren. Es kommt also gar nicht darauf an, dass du hinter alle Geheimnisse der Bibel kommst und alle Dogmen der Kirche verstehst. Es kommt auf deine Wiedergeburt an und eine Geburt ist doch nicht ein Gedankending, sondern das ist doch die Grundvoraussetzung des Lebens. Gott will, dass du lebst, verstehst du? Deswegen hat Jesus ja mal gesagt von sich, ich bin gekommen, um euch ein Leben zu bringen, das euch rundum genügt. Er möchte, dass du jetzt ein sinnvolles Leben und dann ein ewiges Leben hast. Und wenn du merkst, dass du bisher verkehrt gelebt hast, ohne Gott, dann bietet Gott dir an, egal wie alt du bist, dann kannst du nochmal von vorne anfangen. Du kannst neu anfangen, du kannst neu geboren werden wie ein Kind. Du überwindest doch den toten Punkt deines Lebens nicht dadurch, dass du immer mehr arbeitest mit deinem Charakter und deiner Karriere. Ich meine, wenn ein Mensch auf dem falschen Weg ist, dann nützt es doch nichts, wenn er immer schneller rennt. Sondern das hat doch nur Sinn, wenn er aussteigt, umkehrt, neu anfängt. Eigentlich müsste Nikodemus jetzt sagen, Jesus, du hast recht. Ich lebe schon so lange, aber ich lebe in der falschen Richtung. Ich brauche jetzt mal einen neuen Start. Aber statt das Einzige zu tun, was jetzt dran ist, nämlich Jesus sein Leben auszuliefern, mit Jesus anzufangen, da fängt er an mit der Diskussion. Als Jesus dem Nikodemus die Frage nach der Bekehrung stellt, da ist der Herr Professor bereits am Ende mit seinem Wissen und mit seinem Begreifen. Er begreift nur, hier ist von unbegreiflichen Dingen die Rede. Und da verlegt er sich aufs Diskutieren. Und zwar auf eine so primitive Weise, dass man sich wundert, wie ein gebildeter Mensch solchen Schwachsinn zusammenreden kann. Das ist mir schon öfter aufgefallen. Wenn man auf Gott zu sprechen kommt, da reden selbst die gebildetsten Leute einen Mist zusammen, dass einem übel werden kann. Auf das Stichwort Wiedergeburt, da antwortet der Nikodemus, wie kann denn ein Mensch geboren werden, wenn er alt ist? Er kann doch nicht in den Leib seiner Mutter zurückkehren und ein zweites Mal auf die Welt kommen. Diese Antwort zeigt in einer geradezu peinlichen Weise. Es ist absolut vergeblich, die göttlichen Dinge mit der Vernunft erfassen zu wollen. Ich sage nichts gegen die Vernunft. Die Vernunft ist ja eine Gabe Gottes, eine gute Gabe Gottes. Aber sie ist nicht das richtige Mittel, um Gott zu erkennen. Ich will es mal mit einem Vergleich sagen. Also ich bin zum Beispiel ein absoluter Fanatiker von Schwimmflossen. Wenn ich in einem Freibad mal jemanden sehe, der mit diesen großen blauen Dingern da am Rand langläuft, also ich kann meine Blicke gar nicht davon trennen. Da bin ich hin und weg. Aber wenn ich auf dem Fichtelberg sitzen würde und da täte so Patsch-Patsch machen und da käme einer mit Schwimmflossen den Fichtelberg hochgeklettert, also da würde ich nicht mehr begeistert gucken, sondern entgeistert. Also ich würde denken, da stimmt was nicht bei dem. Denn um auf dem Fichtelberg zu kraxeln, da nehme ich mir ordentliche Schuhe und keine Schwimmflossen. Versteht ihr, nichts gegen die Flossen, aber um auf den Berg zu kommen, brauche ich Schuhe. Nichts gegen die Vernunft, aber um Gott zu erkennen, da brauche ich das Herz und nicht nur den Kopf. Der Nikodemus ist ein Kopfmensch, der sagt, das geht nicht in meinen Kopf rein, was der Mann hier redet. Und deswegen sagt er, soll ich, alter Mann, vielleicht nochmal in den Leib meiner Mutter zurückkriechen und ein zweites Mal auf die Welt kommen? Leute, wenn ein kluger Mensch eine Sache derartig grotesk missversteht und solchen Unsinn redet, da beweist er damit, dass er die Sache in Wirklichkeit sehr genau verstanden hat. Und der Nikodemus hat Jesus ganz genau verstanden. Er begreift, umkehren soll ich nicht zum Leib der Mutter, sondern zu Gott. Der spürt, jetzt hat Jesus mein Herz angegriffen und er biegt diesen Angriff ab, indem er seinen Verstand einsetzt. Er merkt, jetzt müsste ich Jesus mein Leben geben. Aber vor diesem Schritt, da zuckt er zurück. Und da will er erstmal drüber reden. Und deshalb fragt er, wie ist denn das möglich? Wie kann ein erwachsener Mann von vorne anfangen? Wie kann ich denn über meinen Schatten springen? Wie kann ich denn einfach aus meiner Vergangenheit aussteigen? Statt Jesus sein Leben auszuliefern, da fängt er an, über das Wie zu diskutieren. Ich sage das nochmal, nichts gegen Diskussionen. Im Gegenteil, ich meine, es müsste mehr diskutiert und viel mehr gefragt werden. Aber durch Diskussion kommst du nicht zu Jesus. Ein einziges Gebet bringt dich schneller zu Gott als tagelange Diskussion. Denn über die Frage, ob du Jesus dein Leben geben willst, da gibt's nichts zu diskutieren. Da gibt's nur ein Ja oder ein Nein. Die Diskussion ist der letzte Zufluchtsort für die Leute, die sich vor einer Entscheidung drücken wollen. Die Frage nach dem Wie ist das möglich? Das ist die typische Frage von denen, die Zuschauer bleiben wollen und die dem Hochspannungsdraht Jesus nicht zu nahe kommen möchten. Ich beobachte das immer wieder bei Gesprächen nach solchen Veranstaltungen. Da sind Menschen von der Botschaft angesprochen. Da sind welche von dem Wort Gottes gepackt. Die haben den Kraftstrom Gottes gespürt, die merken, wenn ich jetzt zugreife, da wird mein Leben verwandelt. Und dann haben sie Angst, diesen Schritt zu Jesus zu tun. Und da versuchen sie, sich aus der Affäre zu ziehen, indem sie anfangen zu diskutieren. Die kommt dann hinterher zu mir und sagen, interessant, was ihr hier macht. Hätte ich ja gar nicht gedacht, dass es sowas in der Kirche gibt. Ich dachte, das ist ein verstaubter Laden für alte Leute. Allerhand, was man hier zu hören kriegt, finde ich auch okay, was du gesagt hast. Auch den Jesus, von dem du redest, den finde ich absolut okay. Aber, dann kommt's, aber, wie kann der Sohn Gottes sein? Wie ist das möglich, dass der von den Toten auferstanden ist? Wie kann ein Mensch, der 20 Jahre lang Säufer gewesen ist, durch Jesus davon frei werden? Wie kann ein Mensch, der als Atheist erzogen worden ist, an Jesus glauben? Wie kann überhaupt ein Mensch sich bekehren? Wie das sein kann, weiß ich auch nicht. Ich weiß nur, dass es das gibt. Das habe ich in meinem Leben x-mal erlebt. Und die Bibel ist ja voller Beispiele, dass es das gibt. Dass ein Mensch eine einzige Predigt hört oder Jesus begegnet, zum ersten Mal im Leben, und sein Nachfolger wird. Denk doch an den Zachäus. Das war einer, der wollte auch nur so Zuschauer von der Ferne sein. Und dem hat Jesus noch nicht mal eine Predigt gehalten. Zu dem hat Jesus nur gesagt, Zachäus, komm runter. Ich will jetzt in dein Leben. Und der Zachäus, der da oben im Baum hing, der fällt wie so eine reife Pflaume Jesus in die Arme. Und ab da ist er ein Nachfolger von ihm geworden. Ich kann die Frage, wie man Christ wird, wie das passiert, dass einer sich bekehrt. Ich kann die Frage nicht beantworten, weil sie Jesus nicht beantwortet hat. Ich kann dir nur sagen, wenn du hier in dieser Kirche sitzt und wenn du diesen Gottesdienst beklatschst und wenn du getauft bist und wenn du ein großes Kreuz am Hals hängen hast, es nützt dir alles nichts, wenn du nicht bekehrt bist. Das heißt, wiedergeboren, das heißt, wenn du nicht mit deinem Herzen an Jesus glaubst. Wenn du nicht bekehrt bist, kommst du nicht in Gottes Reich. Jesus sagt am Schluss dieses Kapitels, wer an den Sohn glaubt, der hat das Leben, und wer nicht an den Sohn glaubt, der hat das Leben nicht. Und der Zorn Gottes bleibt über ihm. Also entweder du bist wiedergeboren oder du bist ewig verloren. Wer nicht geboren ist, lebt nicht. Das ist doch ganz logisch. Geburt ist lebensnotwendig. Und wer nicht wiedergeboren ist, der hat das ewige Leben nicht. Wiedergeburt ist lebensnotwendig, ist heilsnotwendig. Die Rede von der Wiedergeburt, das ist nicht so eine spezielle Macke von ein paar besonders frommen Leuten. Das Pochen auf die Bekehrung, das ist nicht die fixe Idee von ein paar fanatischen Evangelisten. Sondern das hat ja Jesus hier selber gesagt. Nur, so sagt er, nur wer wiedergeboren ist, kommt in Gottes Reich. Und deswegen frage ich dich jetzt, bist du wiedergeboren? Bist du bekehrt? Bist du ein Christ? Glaubst du an Jesus? Ich habe dich nicht gefragt, wann du dich bekehrt hast, falls das mal passiert sein sollte. Ich frage dich nicht nach einem Datum, ich frage dich nach dem Faktum, was es so ist. Ich kann auch nicht aus meinem Leben einen bestimmten Tag angeben, ein Datum, wo ich mich bekehrt habe. Mir geht's so wie den Negersklaven von Amerika. Wenn man die gefragt hat, wann ist denn dein Geburtstag, da haben die oft sagen müssen, wann ich geboren worden bin, das weiß ich nicht. Aber dass ich lebe, das weiß ich. Und so kann ich auch keinen bestimmten Tag angeben, an dem ich mich bekehrt habe. Aber ich kann jetzt sagen, ich lebe mit Jesus, ich glaube an ihn. Und das ist der entscheidende Punkt. Und das ist doch traurig, wie manche Christen anfangen rumzueiern, wenn man sie fragt, bist du Christ, bist du bekehrt? Dann heißt dann, ja, ich denke, ich möchte schon, ich bin auf dem Wege. Also wenn mich jemand fragt, bist du verheiratet? Und ich sage dann, also ich denke schon, ich bin auf dem Wege. Oh, wenn das meine Frau hören würde, die würde mich doch in die Seite knuffen, dass ich bis an mein Lebensende nicht vergesse, dass ich mit der verheiratet bin. Das ist doch eine Sache, die inzwischen klar ist. Das haben wir doch beide mal offen mit einem Ja vor Zeugen gesagt. Und ob du dein Leben in die Hände des Herrn dieser Welt gelegt hast, ob du mit Jesus lebst, ist doch nicht eine Sache, wo man sagen kann, ich weiß es nicht genau. Das muss doch klar sein. Und da kannst du auch drüber klar sein. Und deswegen frage ich dich ja jetzt, ob du auf die Frage, bist du ein Christ, gehörst du zu Jesus, ein sofortiges und klares und einfaches Ja sagen kannst. Wenn nicht, kommst du nicht in Gottes Reich. Aber dann kannst du ja jetzt in diesem Moment in deinem Herzen sagen, Jesus, ich will dir gehören, ich glaube an dich, ich will bei dir sein. Und dann trittst du in diesem Moment in das Reich Gottes ein. Verstehst du, Bekehrung ist noch nicht ein besonderer kirchlicher Akt. Wer an Jesus Christus glaubt, heißt es, der ist wiedergeboren. Der Nikodemus, der war sozusagen mit einem Bein schon im Reich Gottes drin. Und da kratzt er im letzten Moment wieder die Kurve mit seiner Frage, wie kann man denn wiedergeboren werden? Der Professor, der will es eben immer ganz genau wissen. Jesus ist kein Professor. Der war ja Laie. Der hat ja nicht studiert. Bei Jesus ist es immer ganz einfach. Der ist nicht kompliziert. Der lässt sich nicht auf das flache Niveau unserer angeblich vernünftigen Argumente runterziehen. Jesus diskutiert nicht. Der diskutiert vor allem nicht über die Bekehrung, gleich gar nicht über das Wie der Bekehrung. Der erklärt nicht umständlich den Leuten, wie Bekehrung möglich ist, sondern Jesus erklärt kategorisch, dass ohne Bekehrung Christsein nicht möglich ist. Und mit dieser kategorischen Erklärung will Jesus sagen, ich kann und ich will es dir nicht erklären. Wiedergeburt kannst du nur erleben. Und wenn du es nicht erlebst, dann kannst du es auch nicht verstehen. Dann hältst du es eben für eine religiöse Macke oder irgend sowas. Wenn du es aber erlebst, das heißt, wenn du dein Leben Jesus anvertraust, ja, dann fragst du nicht mehr nach dem Wie. Mensch, wenn du noch nie verliebt warst, da kann dir kein Mensch erklären, wie das ist, verliebt sein. Und wenn du mich fragst, wie macht man das, verliebt sein, da kannst du sagen, du Knallkopf, das macht man nicht, das ist man. Oder man ist es eben nicht. Und so kann Jesus auch dem Nikodemus keine Antwort geben auf die Frage, wie wird man denn nun wiedergeboren? Sondern Jesus sagt nur, liefere mir doch dein Leben aus, komm doch zu mir. Und dann erfährst du es. Und dann merkst du es. Verstehst du, Nico? Es geht doch gar nicht um viele großartige, geistvolle Argumente. Es geht doch nicht um gescheite Gedanken und kluge Fragen nach dem Wie. Es geht einfach um die Frage, bist du bereit, nicht bloß über Jesus zu reden, sondern mit ihm zu gehen, mit ihm zu leben. Wenn es um den Glauben an Jesus geht, da musst du nicht alle damit zusammenhängenden Probleme vorher durchdenken und klären und bereden. Das ist weder möglich noch nötig. Du kannst nicht sagen, erst muss ich mal Klarheit haben, wie das alles mit dem Jesus funktioniert, und dann komme ich zu Jesus. Es geht genau umgedreht. Komm erst zu Jesus und dann siehst du klar. Mit deinen Zweifeln und deinen Bedenken, da kommst du mir vor wie einer, der in einer Gartenlaube drinne sitzt und die Fensterläden zugemacht hat. Und ich sitze draußen davor auf der Wiese und sage zu dir, mach noch mal die Fensterläden auf. Häng doch mal deinen Kopf raus. Guck doch mal raus. Hier draußen ist Frühling. Ich sitze auf der Wiese. Die Blumen blühen. Es ist bunt. Der Himmel ist blau. Die Sonne scheint. Und du sitzt da drin und sagst, das kann ich mir alles gar nicht vorstellen. Mensch, öffne doch mal die Tür deines Lebens und lass das Licht hinein. Luther hat mal gesagt, ein Christ ist ein Mensch, der aus einem dunklen Haus in die Sonne springt. Komm, Nico, komm doch raus aus deiner Hütte. Spring in die Arme von Jesus, er erwartet dich ja. Mit ausgebreiteten Armen. Wir werden mit Jesus jetzt reden. Wir wollen zu ihm beten.
Lieber Vater, ich will dir jetzt Danke sagen, dass du es uns heute wieder gesagt hast. Dass es nicht darum geht, dass uns alle Fragen beantwortet werden, die mit deinem Wort zu tun haben. Sondern du hast uns heute den Stich ins Herz versetzt, dass es darum geht, dass wir uns zu entscheiden haben. Und dass wir uns für dich zu entscheiden haben. Und ich will dir Danke sagen, dass dein Wort das an die erste Stelle setzt, diese Entscheidung für dich. Ich danke dir aber auch, dass dein Wort Verheißungen gibt, wenn wir uns für dich entscheiden, dass wir dann mit dir leben werden. Und das nicht erst in der Ewigkeit, sondern dass wir jetzt mit dir leben dürfen. Dass wir dich jetzt in dieser Zeit erleben dürfen. Und dass du uns jetzt in dieser Zeit auch segnen willst. Herr, und ich will auch jetzt für die bitten, denen es schwerfällt, sich für dich zu entscheiden, dass du ihnen diesen Stich ins Herz versetzt, dass du ihnen das Aha-Erlebnis schenkst und dass sie freigesetzt werden für eine Entscheidung für dich. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen.